Hallo, herzlich willkommen zu meinem chinesischen Podcast. Heute geht es weiter mit dem Interview Shanxi-Experte Udo Müller. Viel Spaß!
Nur noch mal kurz zurück zu dem Schriftzeichen.
Ja.
Ich habe hier zum Beispiel zwei Beispiele. Nachname heißt ja Xing, ne? X-I-N-G. Und dieses Zeichen besteht ja aus, ne, von der linken Seite ist ja Nü, also Frau. Mhm. Und von der rechten Seite ist ja Shin, Gebären. Ja. Und ich habe selber ein bisschen recherchiert und das Buch oder was ich dann gefunden habe, besagt, in der chinesischen Schrift gibt es Hinweise auf eine starke, wenn nicht dominierende Stellung der Frau in der Frühzeit. Und das Schriftzeichen für Familienname Xing, eben habe ich gesagt, setzt sich ja zusammen aus diese zwei Symbole, eine Frau, Gebären, und lässt den Schluss zu, dass man in der alten Zeit den Clan, oder heißt es, oder die Sippe, als das vom Weibe Geborene verehrte. Und ja. Sogar in so einem Buch heißt die Ji oder Ritten. Im Buch der Ritten wird die mutrechtliche Ordnung folgendermaßen umschrieben. Ich lese mal vor. Die Mütter der Heiligen des Altertums wurden vom Himmel gehört und gebaren so ihre Söhne. Deshalb nannte man diese dann Himmelssöhne. Also kein Wort wird über einem Stammvater verloren. Es war uninteressant im Rahmen des Matriarchats. Und ich glaube, du hast ja auch einiges über dieses Zeichen Frauen viel dazu.
Gehen wir mal auf das Zeichen ein, was du meinst. Ne? Da ja, sollte man natürlich auch wieder, das kann man jetzt in so einem Radio-Podcast schlecht beschreiben, aber es setzt sich schon zusammen aus dem Schriftzeichen für Frau. Und das zweite Zeichen ist eigentlich eine Pflanze, die aus der Erde kommt.
Okay.
Ja, also in dem Falle schon gebären. Und Xing ist natürlich ist von der weiblichen Linie abständig. Okay. Das gab auch Shi. Das war von der männlichen. Ja. Ja. Das heißt, es gab verschiedene Zeichen. Mhm. Und wenn man die ganz, ganz alten Chinesen fragt, die Xing Shi, die Shi Shi. Ja. Mhm. Und dieses Shi ist sozusagen die väterliche Linie gewesen. Ist bloß dieses Zeichen übrig geblieben und das hat die eigentliche Bedeutung, der Clanname der Mutter und der Clanname des Vaters, das ist verloren gegangen. Aber kommen wir mal zu der Frau wieder zurück. Da gab es einen sehr berühmten schwedischen Professor namens Carl Green. Mhm. Der hat sich auch sehr intensiv mit den Zeichen beschäftigt, aber man muss wissen, das war so 1920 rum. Ist natürlich stark patriarchale Gesellschaft und er hat dieses Schriftzeichen für Frau. Das sieht in der Orakelschrift aus wie eine Person, die sich hinkniet und die Arme so übereinander legt.
Okay. Ja,
als ob die sich dem Mann unterwirft. Und das ist eigentlich auch an der Methode, wie ich chinesische Zeichen lernen würde. Man muss um das Ganze rumgucken. Ja, nicht einfach bloß ein Zeichen nehmen und das mit etwas vergleichen, was man aus seiner jetzigen Umwelt kennt, weil man kann eigentlich so eine Kette machen, das Schriftzeichen für Frau, warum kniet die? Erste Frage. Ne? Und die kniet nicht etwa, weil sie vor dem Mann kniet und dem Mann untertan ist, weil das Schriftzeichen Frau ist ein sehr, sehr altes und das kommt aus der Zeit des Matriarchats.
Okay.
Also warum kniet die? Ja. Warum legten die Arme übereinander? So zumindest hat Carl Green das so rausgedeutet. Ja. Kommen wir zu den Knien. Wenn man zum Beispiel nach Banpo fährt, das ist im Westen von Xi'an, das ist eine neusteinzeitliche Siedlung, da haben so zwischen 3000 und 5000 Menschen gelebt. Und zu der Zeit sind auch diese Schriftzeichen entstanden. Und der Norden Chinas, der war früher noch viel, viel heißer im Sommer und kühler im Winter oder kälter im Winter. Und man hat Häuser gebaut, die waren so gerade mal 1,20 Meter bis 1,50 Meter hoch. Aus dem einfachen Grund, so einen kleinen Raum kannst du besser beheizen. Ne? Weil je höher das Dach ist, umso mehr musst du feuern. Im Norden gibt es wenig Holz. Das heißt, um da Holz zu sammeln, das war jedes Mal ein Riesenaufwand. Also hat man von Anfang an die Häuser kleiner gebaut. Und man hat die Häuser in die Erde eingegraben, ja, so bis 80 Zentimeter tief, weil das wiederum im Sommer war das kühl. Ja, im Norden gibt es diesen Lössboden, so eine Art Lehmboden, das kühl. Also es ist einfach eine ganz praktikable Sache. Und dieses waren so Langhäuser. Und wenn die Frauen da reingingen, ja, da konnten sie nicht aufrecht stehen. Sondern die Standardhaltung war das Knien oder das Hocken. Und deswegen ist die Frau so offen dargestellt. Ja. Und was sind jetzt diese sogenannten Arme? Ja, das ist eine ganz einfache Sache. Das sind die Brüste der Frau. Weil gegen das Licht, gegen das Feuer gesehen, Haare waren damals bei Männern und Frauen gleich lang. Aber gegen das Feuer gesehen kannst du in der Silhouette der Frau, da sieht man die Brüste, das unterscheidet sie ganz deutlich vom Mann.
Mhm.
Na? Und man kann weitergehen, aus diesem Schriftzeichen hat sich das Schriftzeichen für Mutter entwickelt. Also wenn die Frau schwanger war, sind die Brustwarzen gewachsen. Und genau das Schriftzeichenmuster ist eine Frau, wo man die Brustwarzen speziell kennzeichnet. Das sieht zwar heute ein bisschen anders aus durch diese Pinselschrift, aber die beiden Pünktchen in dem Schriftzeichen kann man immer noch sehen.
Ja, na? Aber die sind ja quasi dann von horizontal bis zum senkrecht.
Ja, das hast du öfters gewechselt. Im Chinesischen. Zum Beispiel fast alle Tiere im Chinesischen, da gibt es das Schaf und das Rind. Das ist der Kopf von vorne. Und alle anderen Tiere stehen aufrecht. Ist dir das schon mal aufgefallen? Guck aber dir mal Jago, wenn das Schriftzeichen für Pferd oder für Schwein oder für Hund oder selbst Schlange und Fisch, die stehen aufrecht. Jo, jetzt sag mal einem kleinen, sagen wir mal vierjährigen Kind, zeichne mal ein Pferd. Ja, und das Kind, das wird immer die vier Füße des Pferdes auf der Erde haben und der Rücken, der ist waagerecht, nicht senkrecht. Ja, wieso haben die das aufrecht gemacht, die Chinesen? Haben die Tiere damals alle auf den Hinterbeinen gestanden? Oder wie kommt das? Wie würdest du dir das erklären? Warum die alle aufrecht stehen, außer Rind und Schaf, da sieht man den Kopf von vorn.
Ja, ich glaube, wahrscheinlich in Kriegszeit oder so nutzen die das. Die müssen die Pferde so richtig aufs Laufen setzen. Und
ja, aber auch die Fische, auch die Schlangen, die sind alle senkrecht. Kommst du nie drauf. Das ist eine ganz, ganz einfache Erklärung. Fische. Und zwar hat man die Schriftzeichen, ja die frühen Schriftzeichen, in Knochen geritzt. Und zwar in Schaf-Schulterblätter. Und auch Rinder-Schulterblätter, aber meistens waren das die Schulterblätter vom Schafen. Und wenn du mit einem Steinmesser schnitzt, dann ist das die einfachste Form. Also erstens ist der Knochen so gewachsen. Und die einfachste Form ist, von dir weg zu drücken.
Okay, von mir weg.
Du kriegst also diese senkrechten Linien viel, viel besser hin als die waagerechten Linien. Und deswegen sind die alten Schriftzeichen, die sind alle besser senkrecht zu schreiben als waagerecht. Nimm dir mal einen Stein, nimm dir mal ein Brett und versuche mal gegen die Maserung des Holzes zu schnitzen oder mit der Maserung. Das nennt sich experimentelle Archäologie. Das ist eine ganz, ganz spannende Sache. Du kommst dann nur drauf, wenn du das mal selber probiert hast.
Also klingt auf jeden Fall logisch, ja. Aber natürlich jetzt die Frage hält, welche Zeichen sind alle, wie viel Prozent sind dann halt ne, senkrecht?
Ja, alle Zeichen, die in der ganz frühen Zeit entstanden sind. Okay. Spätere Zeichen auch, die kombiniert wurden, dann hat man ja mit Pinsel und Tusche auf Bambus geschrieben und noch viel später auf Papier oder Seide. Und da hast du natürlich viel mehr Freiheit. Ja? Aber die Schriftzeichen, die werden auch alle eckig durch diesen Pinsel. Also man sollte sich immer die Frage stellen, wann ist das Schriftzeichen entstanden, welches Schreibmaterial, welches Schreibwerkzeug hat man benutzt. Wird das logisch?
Das, also was natürlich, was ich da erlebt habe, sind hier schon die ganzen mit Kugelschreiber eigentlich. Ja, Pinsel habe ich auch mal ein bisschen gelernt, aber hauptsächlich natürlich nur Kaiti, ne? die ganzen normale Schrift, was heißt normale, die neueste. Und aber es gab natürlich in meiner Zeit oder heutzutage immer noch so verschiedene Wettbewerbe für Schriftzeichen, ne? Die chinesische Schriftzeichen, man kann ja so und so schreiben. Oder das war für Unterricht Chinesisch auch sehr wichtig, dass man schöne Schrift haben. So. Man hatte immer kriegte dann einen guten Eindruck von dem Lehrer oder Lehrerin, wenn man schöne Schriftzeichen schreiben und gab in meiner Zeit noch, man konnte noch Kaoji heißt das, so
Oh.
Shiji, so ein bisschen wie Klavierspielen. Du kannst immer besser werden in dem Klavierspielen, aber man kann auch immer besser werden, wenn es um Schriftzeichen geht. Und man hat auch, kann da auch bestimmte Niveaus so erreichen. Ich habe auch mir überlegt, dass wir so Video machen, chinesische Schriftzeichen so beizubringen, wie man da so Hen Shu Pian Na schreibt, lernt.
Also was ich schön finde, mein Sohn ist ja jetzt 12, der lernt jetzt mit dem Füller schreiben. Also am Anfang ist ja immer Bleistift. Aber es wird in der Schule immer noch sehr, sehr großen Wert gelegt, dass die Kinder richtig schreiben lernen, weil es die moderne Gesellschaft mit Pinyin auf dem Handy, ja, oder auf dem Computer. Also ich merke das ja auch bei jungen Leuten, so wie bei dir, dass viele Schriftzeichen dadurch verloren gehen. Du kannst das noch lesen, aber wenn ich dir einen Stift gebe und sage, schreib das mal auf.
Vergesse ich dann
Ja.
welche, ja.
Ja, entweder komplett weg oder auch teilweise falsch. Also gar nicht mehr richtig wissen, wie das Schriftzeichen zusammengesetzt ist, weil man das auf Pinyin eingibt, also in dieser lateinischen Schrift, und dann kriegt man einen Vorschlag und sagt, ja, gib mir das Schriftzeichen 5. Ja. Oder wenn man mehrere hintereinander eingibt, dann findet er das eigentlich schon selbst aus dem Wörterbuch. Es ist zwar sehr bequem, aber ich habe das vor 30 Jahren, als ich anfing, da hatte ich auch Japanisch und da hatten die Japaner so eine Schreibmaschine, die schon so eine ähnliche Auswahl hatten in so einem Display. Und da meinte meine Japanischlehrerin auch, du, das fängt jetzt schon an, dass die japanischen Kinder nicht mehr wissen, wie man mit der Hand schreibt. Ja. Und das ist sehr, sehr schade. Also ich lege bei meinem Sohn auch großen Wert, dass der Kalligrafieunterricht macht und dass er sich mit der Schrift beschäftigt. Und ich erkläre ihm dann, wo die Schriftzeichen herkommen. Und dann erzählt er das seiner Lehrerin und die ist jedes Mal baff. Ja. Die sagt, unglaublich, woher weißt du das? Ja, mein Papa hat mir das erzählt. Wie, was, das ist gar kein Chinese, das ist ein Deutscher, das ist ja unglaublich. Ich denke, da findet sich was sehr Schönes zusammen. Die Deutschen sind sehr grüblerisch, die versuchen die Sachen immer, dieses Warum
Genau, vom Grund an
rauszukriegen.
zu verstehen, was dahinter
Ja.
steckt, ja.
Und wenn man das mit dem chinesischen Fleiß kombiniert, da kommt was richtig Gutes dabei raus. Ja, es gibt natürlich auch in jedem Land, in China und auch in Deutschland gibt es Idioten und dann klappt das gar nicht. Aber wenn sich Leute, was ich so wie du und ich, die sich für die Schönheit der chinesischen Sprache und Schrift interessieren, zusammentun, das kann nur gut werden. Weißt du, das Problem ist, gucke bitte bei YouTube, es gibt so viele Kurse mittlerweile chinesisch und es ist immer das Gleiche. Ja? Erstens werden die Schriftzeichen nicht richtig erklärt oder die werden anhand von Eselsbrücken erklärt. Ja, gibt es diese, wie heißt die, Shaoyang oder so aus Taiwan? Ja.
Habe ich noch nicht.
Das funktioniert nur für Leute, die Englisch können, weil wenn du das auf Deutsch erklärst, dann sind diese Eselsbrücken funktionieren nicht mehr richtig. Also meiner Meinung nach sollte man Schriftzeichen richtig von der Jiaguwen erklären. Und es gibt einen ganz krass großen Vorteil. Du kannst sowohl die Jiaguwen lesen, du kannst die Jinwen lesen, also die Bronzeschrift. Duangshu ist ein bisschen kompliziert, weil das sind eigentlich Kunstzeichen. Aber du kannst die Kaishu lesen, die kannst du die Xingshu lesen und die Caoshu. Ja, also Kaishu ist diese Normschrift, Xingshu ist so wie eine Art Schreibschrift und Caoshu ist so sehr künstlerische Schnellschrift. Ja. Aber wenn du das Original kennst, dann hast du gar keine Probleme, durch diese verschiedenen Schriftstile dich durchzubewegen.
Aber ich glaube, das kommt auch immer von dem Kunden an, so was heißt Kunden, ne? Also
Natürlich, wenn du das
dass
Interesse
die
hast. Ich will das ja auch nicht also ich würde schon ein bisschen erzählen, wo die Schrift herkommt und wie das funktioniert. Aber ich würde das natürlich nicht von einem, sagen wir mal, Wirtschaftswissenschaftler erwarten, dass er die chinesische Sprache erforscht. Ja.
Genau, wenn man die
Das.
Sprache forscht, das ist definitiv nötig und sinnvoll, dass man dann wirklich die Quelle von Anfang an da forscht. Wie ist dieses Schriftzeichen Kaishu überhaupt zustande gekommen? Wie hat sich dann fast jeder Schritt so entwickelt? Ne? Aber Aber ich denke auch natürlich zum Lehrzweck oder von dem pädagogischen Aspekt muss man ja auch mal überlegen, welche Schritt kann man so sparen oder
Naja, sagen wir mal
verfeinern.
so, es klingt jetzt erstmal komplizierter, aber glaub mir, wenn du auf die Art und Weise diese Zeichen lernst, du lernst ungefähr 300 Zeichen, ja. Das sind schon Kombinationen dabei.
Okay.
Und aus diesen 300 Zeichen kannst du dir fast jedes andere Zeichen erschließen. Ich habe das Glück gehabt, in Xi'an Tang Han kennengelernt zu haben, was ich schon mal erzählt habe, der Professor.
Ja, der, genau, der
Und der hat
Zeichentausch.
ein Buch geschrieben, das heißt Han Zi Mi Ma, also Geheimcode der chinesischen Zeichen. Und ich habe in der Jiaotong-Universität, also in der Telekommunikation und Verkehr in Xi'an, habe ich teilgenommen an seinen Vorlesungen. Ne? Und da waren 80%, 90% Chinesen drin. Und auch die, der hat immer die erste Frage gestellt: Findet ihr Chinesisch schwer? Stelle ich mal die Frage an dich: Findest du Chinesisch schwer?
Die Schriftzeichen geht.
Geht. Ja, klar, du bist Chinesin, du bist damit aufgewachsen, aber ist es nicht einfach, oder? Also anders als unsere Buchstaben, damit kannst du jedes Wort der Welt zusammensetzen, sogar in Fremdsprachen. Ja, das ist im Chinesischen nicht so einfach.
Ja, also ich meine,
So,
für
und
Chinesisch
das war.
Lernende sehr, sehr schwierig. Das ist wie zwei Sprachen. Also ich finde das Aussprechen und Schreiben komplett zwei verschiedene Welten.
Richtig, richtig. Ja, und Herr Tang hat immer die Frage gestellt: Und findet ihr Chinesisch schwer? Und die meisten Leute haben gesagt: Ja, unglaublich, schwerste Sprache der Welt. Also, er meint natürlich die Schriftsprache. Und dann hat er eine Stunde erklärt, wie die Schriftzeichen, wo die herkommen, wie die sich zusammensetzen. Da haben gerade die chinesischen Studenten gesagt: Wow, das ist ja einfach. So hat mir das noch niemand erklärt. Dann, am Ende der Vorlesung hat er wieder die Frage gestellt: Und findet ihr Chinesisch immer noch schwer? Haben die gesagt: Nö, eigentlich nicht.
Also ich finde, es ist halt jetzt im Deutsch, im Vergleich zu Deutsch sehr schwierig, weil man, also mindestens für mich nach meiner Erkenntnisse, finde ich wenig so Regeln. Auf Deutsch, wenn man zum Beispiel Verkehr, das Wort Verkehr kennt und Regel kennt, dann weiß man ja ungefähr, was Verkehrsregel bedeutet, oder? Aber auf Chinesisch das auch selbst durch Fantasie, ne? Man wird nie denken, Frau und Gebären oder so kommt der Nachname. Das ist so
Ja.
einfach nicht so ganz logisch oder ja, kann man nicht so die Regel verwenden oder ja, raten.
Ja, aber wenn du weißt, dass es eigentlich nicht Gebären ist, sondern dieses Schon, das hat ja über 16 verschiedene Bedeutungen. Ja, das heißt ja auch roh zum Beispiel. Shen Rou, rohes Fleisch. Ne? Ja, Chushong ist dann Gebären und so weiter. Und dass es aber eigentlich eine Pflanze ist, die aus der Erde wächst. Da kann man sich das gut vorstellen. Ah, das ist eine Frau und da ist so ein Spross. Und wenn man das vernünftig gelernt hat und vor allen Dingen auch diese Ketten, Frau, Mutter, dann das Schriftzeichen für heute heißt es jeder Tag. Früher war das eine Mutter, die hatte im Haar, hatte die eine Jadespange. Und das war das Schriftzeichen für schön. Na klar, eine Mutter, die noch eine schicke Spange im Haar hat, die ist halt schön.
Ja,
Ja.
also allein auf das zu kommen, braucht man auch
Ja,
Fantasie, finde ich. Also es ist
du
für
musst dir
mich.
vorstellen, das sind ja keine Bilder mehr, sondern man hat versucht, das Allerwesentlichste irgendwie zu fassen. Und das ist nicht überall in China gleich passiert. Im Norden hat man ein großes Schaf, ist schön.
Genau. Soweit jetzt zu dem alles mögliche Chinesische daneben dort und die Schriftzeichen, die Kultur und so weiter. Und jetzt auch wie bei jedem anderen Gast würde ich gerne mal dich ansprechen und zwar auf Chinesisch. Bist du bereit?
Oh, Momada?
Nomaden?
Momada
Momaden.
ist Shanxi
Ah, okay. Ich dachte,
Hua.
hast
Meo
was an.
Wenti.
Ah, wie nochmal bitte?
Momada.
Momade, okay. Das klingt ja
Mo
wie.
ist Mei.
Ah.
Mada ist Wenti. Ma van de Ma.
Momada, okay.
Momada.
Also ich habe wirklich nichts verstanden, aber
Dang
ja.
Dan,你的老家是在江苏，对吗？
对，江苏苏州。
所以你跟我说江苏话，我也听不懂。
对，或者说是苏州话。 那，对，我们那边可能方言，上海地区还可以，但是吴语嘛，我们的方言叫，其实也是有很多人的那个语系的。嗯，对，接下来我想问的问题就是，你觉得在中国生活那么多年，给你带来的最大的收获是什么？
收获
嗯哼，
什么意思？
收获就是 like gain, like was du Bereicherung oder Erfahrung.
那我觉得，因为我从开始非常喜欢中国的文化，
嗯。
对我来说，去中国当然是更好。有中国的朋友，他们可以给我介绍很多东西，可以给我说明很多东西。还有我在山西省，我的关系不错，所以我有很多的机会，比如说去什么考古学的地方，他
嗯
们本来对普通的人、对老百姓还没有打开，但是我可以参加，他们给我介绍是什么地方的。
哼，就说在中国你可以有很多不同的体验。那你觉得在中国，或者这个最大的 culture shock，或者说你没有想到的东西是什么？嗯。
我可以告诉你很清楚，中国的厕所，
厕所，
那些老的厕所，特别在城市里，你必须蹲，哎呀，臭死了，脏死了。这是对，我跟你说，我的中文老师，我的汉语老师都不错，帮我介绍很多东西，准备我很好，就是没有告诉我那个厕所的事。还有一个问题，你必须带纸啊！我第一次我想上厕所，我的朋友他给我纸，我说为什么厕所没有纸没了？他觉得我很奇怪，为什么我觉得厕所上必须有纸？
不可思议，是的。
对，
不过应该最近几年可能还好一点，因为现在的习近平主席说要厕所革命，修建全国的厕所。
但是我觉得。现在是公共厕所是免费，但
嗯。
是我去了中国的时候必须付5毛，更早必须付2毛。那时候厕所干净，因为有人他管那个厕所，他打扫卫生。
对。
啊，还有他骂你，如果你不小心了，他会骂你很厉害啊，
好
因为
吧，
这是他弄得好啊。
厕所这的确也是需要一定的接受能力的，
还有第二个是，我觉得有时候中国太
大声，
大声啊！你去山里头，然后有什么旅行者来了，哎呀，那个山水那么漂亮，你很喜欢这个安静的，突然一个旅行团来了，他们聊天的很大声，很大声
旅
啊，
行团，
旅行团对。
对，孩子 Gruppe，他们不仅在中国大声，他们在德国、法国、英国也同样大声。对，大妈团，这个，我觉得很多中国人自己也会讽刺，最怕旅游遇到大妈团。
一个事情改变好一点的是那个垃圾。以前你去那些漂亮的地方，他们随便的纸、玻璃瓶
乱扔，
都扔。啊，现在有罚款，现在他
对，
们，
现在会好一点。
啊，现在好一点，
但是我觉得可能随着一代一代人，慢慢大部分人都上学啊，更多的人读书，受过高等教育，我觉得这个方面应该也会慢慢一直都在改善。至少我觉得在德国的中国留学生，我不能想象他们会乱扔东西。对，
我就是看孩子里，孩子他们在学校里，他们都学习必须好一点，必须不要扔东西，等等等。孩子知道，
对，但是大人的确，对，我小时候也这样，我小时候学到的，老师教的也是不能乱扔垃圾，然后我每次都是手里拿着个垃圾，不管乱扔，但是我奶奶就会打我的手，她就会拍掉。他就觉得你拿着垃圾干什么？把它扔掉，拍掉这个样子。 像我就一定要找垃圾桶，当然那个是90年代的事情啊，就是你就可以发
这个
现，
在中国已经改变了很多，我觉得。还有
对，
那个交通，以前人他们不管是红灯还是绿灯，就过马路，现在他们看得很清楚，因为有法规。
对，现在很对，现在好像也是会有可能这个人还会被拍下来，如果你闯红灯或者等等，对，然后让我想想看，中文还有什么好问的？哦，你能评价一下你觉得或者说你能说你觉得跟中国人接触的时候、交往的时候你要注意什么，或者？对，或者你觉得应该怎么去跟中国人相处，或者说你对中国人的印象如何？
我觉得
这三个问
有
题。
这个在德国我们说 Knigge，你怎么样对别人？我觉得很多很多外国的朋友去中国，他们真正的先不去中国人的看法、思想，比如说不要在桌子旁边不要擦你的鼻子，还是这样的东西，这是那么小的事儿，但是我觉得。先去中国之前，先必须多一点学习中国文化，因为中国人非常好客，他们也很小心，他们很喜欢知道很多东西，特别我说我来自德国啊，你来自德国，他们都知道，足球、啤酒、德国的车子。等等等他们很感兴趣，知道所以我觉得所有的外国朋友想去中国，必须怎么样说，开你的心，可以实说你想什么不要谈政治，这个没有用
不要太什么
政治，
啊，政治啊，对对对，你是
政治
说，对，讲
不
政
要
治的
谈
话
政
题，
治，因为，有很多的东西我们在国外，你看那个《镜子画报》，有很多很多事情是写错了，
对，
我在北京的时候，我认识一个记者，一个德国人，他8年已经在北京，住了在一个特大的房子，240平方。就在一个高楼，它上面还有一个水桶，它可以游泳。然后我问他呢，你的汉语怎么样？不怎么样。我会说一二三四，我说给我这个那个都完了。8年在中国，然后我说，但是你是个记者，你写他是《经济画报》Spiegel，他说。我说你没有办法跟老百姓在马路旁边谈一下，你问他们，他们觉得怎么样？他们的看法、他们的思想、他们的爱好，不感兴趣，不感兴趣。我说你怎么样写一个文章？他说我有一个红色的题目，我有一个黄色的题目，还有我一个蓝色的题目。
什么
我
意
说
思？
是你三个颜色是啥意思？
对。
他说很简单，红色的，这是坏的共产党。
坏的什么？
共
啊，
产
共
党
产
很
党
坏，
啊，坏的，
不管共产党做什么，它是红色。这个文章我可以写得很简单，你只有什么什么共产党做的事儿，我们的读者。他们很喜欢看这样的文章。黄色呢？那黄色很简单，黄色的危险。中国人很多，中国的经济发展的很厉害，他们吃我们，他们打破我们的经济。我说怎么回事？那蓝色呢？蓝色的是蓝色的蚂蚁。是中国人很多很多，他们很努力工作等等的。 你现在那么长时间在德国，你看金子的文章还是菜还是什么？我觉得大部分的记者，他们住在一个皇宫一样啊，他们的工资是双，他们有德国的工资，还有那个中国的工资啊。他们在那边，他们一点不明白中国的老百姓有什么困难，有什么喜欢的东西，他们怎么样过日子？他们大部分真的不知道。哦，这样让我很生气。
对，他们写的可能更多的还是，就是德国媒体想要看到的东西，或者说是，点击率 clicks 最高的那些东西。
对对对。
对，因为毕竟，报纸也要生存。不过，当然这些都不是借口，可以说是因为，对，我觉得的确，报纸媒体这个东西，它都有自己的一个立场。然后，作为记者，其实也是要非常的，理论上来说应该要非常客观，就是叫什么来着，objective。但是，
对。
作为人，其实是很难做到非常客观的一点。现在大部分人可能都不一定很清楚这个 facts 和 meinung 的区别，所以我自己也是觉得。做记者是不是一件很容易的事情？你这个 morale 要非常高，但是而且要有非常高的 reflection 的这个能力，而且就像你说的，住在一个北京的皇宫里，拿着很高的工资，但是其实根本就不会讲中文，其实是很难有说服力。说他写的报道，他给 Spiegel 叫《明镜周刊》，我们叫它《明镜周刊》的。报道都是对100% fact，所以我觉得这也是一个我希望更多的人去学习中文一个原因吧。当然也不能说是因为政治，
就
其
是
实 I don't care，但是
学
我
习
觉
中
得
文，去中国
对
自己看看。
对学习中文自己去看，看他
交
的
中
报
国的
道，
朋友啊，
对自己去看微
是最
博、
简单。
百度或者是一些。对，你可以去。当然说，你也不能只看中国的官媒，但是你也可以，就是你会有更多的去获取讯息的渠道，能够听到更多的声音，就是更多的角度。
我是
对，
跟那个记者在提到一个问题，就是09年中国有2个大的法律，第一个法律，农民如果他们不去城市劳动啊，他们留在他们地盘，他们不要付税，你知道吗？
哦，我不知道。
全世界只有一个国家农民不要付税，就是中国啊，为什么？中国的政府，他们知道他们辛苦，他们没有多少钱，所以让他们发展，不付税，他们马上修改他们的房子，他们买一辆车，啊，他们会发展，这是很好的事。第二个法律，农民的孩子到中学不要付学费，如果他们留在他们的地方，啊，也没有另外一个国家是这样。所以我问过那个记者，那你写过没有这个事情？你可以在报纸里看，你可以在法律里面看中国的政府做什么的法律。他说，我不要写这样的文章，因为我的领导不让答应这样的文章。这个真的有一点可惜。所以我觉得咱们老百姓交个朋友，互相多一点。学习德国的文化、中国的文化，互相学习。那然后那些记者他们也必须修改他们的方法，对吗？
对。
如果你现在看，哎呀，你看报纸，中国这么坏，这边坏，那边坏，俄罗斯这么坏，我真的不甘心去看报纸，够了。
而且有的时候媒体的这种报道也很容易引来大众的仇恨，就是导致一些偏激的人可能，我觉得种族主义说不定也比较很容易燃起某些人内心的不满，然后 从而去做一些匪夷所思的事情。
还有，如果我考虑个，我04年去了中国，那现在我们有21年，还不到20年，中国发展的这么快，不管在哪里，在农村还是在城市，当然还有很多事情做，但是你看嘛，德国人发明那个高速铁路，德国只有一个小小的地方，你可以看看，但是在中国有全国有高速铁路吗？
对，基础建设，和高铁的确是非常，
高铁，对。
这几年发展的非常快，不对，这是20年应该是，
还有，我觉得一个事情是，有很多外国朋友去中国，他们试一试说英语，他们自己的英语不太好啊。但是他们觉得，在中国所有的人都必须学习英语，必须农民必须跟他们说英语，啊，
好吧，
这不可能，那么大一个国家，啊，全世界上1/5的人，那为什么你不学习汉语？完了，这么简单。
的确是希望这个语言的掌握能够让更多不同的人打破这种一些偏见啊。不过这个的确是很难，也很自以为是，说如果在中国你一定要说英语的话，非常感谢你这次能够参与我
不用谢，不用谢，
这个 interview，
应该的。
还是比较好玩的。Vielen Dank, nochmal alles auf Deutsch und das war sehr interessant, auch sehr informationsreich.
Für mich auch, Dankeschön.
Genau, und dann hoffentlich, dass wir eines Tages mal treffen können.
Ja, wenn
Gesicht,
endlich diese
Gesicht
blöde
sehen.
Corona vorbei ist, ne?
Alle
Ja.
mal zusammen in Berlin mit André.
Ja, genau.
Ne?
Ich hoffe ja auch, dass wir noch viel, viel mehr Leute von der Schönheit und Tiefe der chinesischen Kultur überzeugen oder einfach begeistern können. Überzeugen will ich gar nicht noch niemand. Einfach vorstellen, zeigen, hier, guck dir das an, mach mal selber.
Genau, ich bin auch immer der Meinung, dass die Sprache ist genau das A und O oder wenn man die Sprache kennt, kann man ja wirklich auch viele andere Informationen basiert auf dem Originalsprache lesen oder
Natürlich, die Sprache ist
beschaffen
der Schlüssel.
könnte. Genau.
Ja.
Und vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis zum
Tschüss.
nächsten Mal. Mach's gut.